Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 36 bis 38. Simon Petrus sagt zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst aber später folgen. Petrus sagt zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich hingeben? Wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Liebe Gemeinde, Leben ist auf die Zukunft gerichtet. Auch das göttliche Leben. Ausgerichtet auf das Morgen, auf das, was noch nicht ist, auf das, was werden soll, Gestalt annehmen soll. Die Zukunft ist offen, ist ungewiss, auch für den und gerade für den, der sein Leben im Glauben führen will. Das widerstrebt unserem menschlichen Wesen zutiefst. Wir möchten über die Zukunft gerne verfügen können, die Wand der Ungewissheit durchbrechen können. Darum haben religiöse Gemeinschaften so viel Erfolg, wenn sie dem fragenden Menschen für seine Zukunft Gewissheit geben können. Es spielt dabei keine Rolle, welche Bedingungen gestellt werden. Auch das kalkulierte Risiko der Hölle mag mit einbezogen sein in die Bedingungen. Wenn nur die Ungewissheit, die Unsicherheit, dieses alles ist offen, verschwindet. Mag der Mensch später klagen über den drückenden Schmerz religiöser Vorschriften, die sein Leben einengen, mag er sich aufbäumen gegen die von seinen Lehrern und Seelsorgern in Anspruch genommene religiöse Autorität und die Abhängigkeit, in der er zu ihnen steht. Es ist der Preis für das Verschwinden der quälenden Unsicherheit, der Ungewissheit über die Zukunft, über das Morgen, über das Offensein dieser Zukunft. Gewissheit über seine Zukunft gibt einem Menschen Kraft. Ungewissheit und Unsicherheit dagegen verbrauchen ihn, bedeuten für viele eine Hölle, der sie zu entrinnen suchen. Wo gehst du hin? So fragen wir am Anfang eines Jahres. Und so werden wir gefragt von Menschen, die auf uns schauen. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? So fragen Eltern ihre Kinder, wenn diese aus dem Haus gehen und die Eltern ihre Schritte nicht mehr überwachen können. Wo gehst du hin? So fragen wir Menschen, deren Wege und Verhaltensweise wir nicht mehr verstehen können. Wo gehst du hin? So möchten wir manchmal Sterbende fragen, wenn wir den Mut dazu hätten, so zu fragen. Der Glaube möchte über diese Wege verfügen können. Er möchte Gewissheit erlangen, wohin du gehst. Darum betet er: Viele Gebete für sich selbst und für andere Menschen sind der Versuch des menschlichen Glaubens, über die ungewisse Zukunft zu verfügen. Glauben wir doch, dass in Gott Gewissheit und Sicherheit ist. Sicherheit für uns und andere Menschen. Wenn wir so glauben und weil wir so glauben, muss es ein Ausdruck großer Erschütterung sein, wenn ein Mensch fragt: Herr, wohin gehst du? Es bedeutet, dass Gott selbst in Jesus Christus in eine Zukunft unterwegs ist. Eine Zukunft, die dem Glaubenden verborgen ist. Wohin gehst du, Herr? Es ist die Bewegung Gottes, das Unterwegssein Gottes, das sich dem willigen Glauben des Jüngers entzieht. Gottes eigener Weg entzieht sich dem Glaubenden. Wohin ich gehe, hat Jesus gesagt, dahin könnt ihr nicht kommen. Und in den Versen vorher macht er deutlich: So wie ich es zu den Juden gesagt habe, so sage ich es jetzt zu euch, meinen Jüngern, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Es scheint, als ob es Augenblicke gäbe im Leben mit diesem Herrn, in denen die Glaubenden und die Nichtglaubenden gleichgestellt sind. Hat Jesus seine Jünger in eine Sackgasse gelockt? Warum hat er sie in die Nachfolge gerufen? Warum hat er sie sagen lassen: Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt? Um jetzt zu sagen: Du kannst mir jetzt nicht folgen. Was soll ein Mensch, ein Glaubender, tun mit diesem: Jetzt kannst du nicht? Ist er nicht Betrogener? Kann ein Jünger weitergehen, mehr sagen, als ein Petrus sagte: Herr, mein Leben will ich für dich geben? Viele von uns sind dazu nicht bereit. Oh, nicht, dass wir nicht bereit wären, unser Leben zu geben. Wir würden, manche vielleicht, ihr Leben riskieren für ihr Hobby. Bergsteigen zum Beispiel, kalkuliertes Risiko. Oder Sportflieger werden. Man muss ja nicht gleich Kunstflieger werden, aber wenigstens Sportflieger. Einmal fliegen können, alter Traum. Oder etwas viel Alltäglicheres, Autofahren. Und wer von uns wüsste nicht, dass wer sich in ein solches Fahrzeug setzt, damit rechnen muss, dass er sein Leben gibt oder es ihm genommen wird. Oder wir rauchen und sind unser Leben bereit, unser Leben dafür hinzugeben. Du meine Güte, man könnte auf die Zigaretten schachteln, die Hölle und den Teufel malen. Glauben Sie, das würde jemand hindern, danach zu greifen? Oder wir lassen uns in unsere Bequemlichkeit treiben, obwohl wir genau wissen, dass wir an unserer Unbeweglichkeit, und jetzt meine ich die körperliche, sterben werden. Unser Leben zu geben, sind wir bereit. Aber unser Leben für ihn zu geben, und nun mögen Sie einen Moment mitgehen. Ein Mensch, der bereit ist, für ihn, den Herrn, sein Leben zu geben, scheinbar höchstes Ziel, scheinbar höchste menschliche Bereitschaft des Glaubens, er erfährt ein Halt. Der hingebungsvolle, hingebungsbereite Glaube kommt an eine Grenze, an der ihm gerade von dem, für den er sein Leben geben will, ein Halt entgegentritt. Eine Grenze, die er jetzt nicht überschreiten kann. Im Gegenüber zu dem Gott, der unterwegs ist in die Zukunft, erfährt der Wegbereite, der gehbereite Mensch ein Halt. Herr, warum kann ich dir nicht folgen? Das ist ein schmerzliches Erlebnis. Das ist eine Stunde des Zweifels, nicht mehr verstehen könnens. Der Mensch, der mit Jesus Christus seinen Weg gegangen ist, einen einmaligen, unwiederholbaren Weg, ein engagierter Christ, warum kann er jetzt nicht weiter? Nicht darum nicht weiter, weil er nicht will, oh, er will weiter. Nicht darum, weil ein tieferes Nicht-Können gespürt wird. Er glaubt es zu können. Es wird ihm ein göttliches Halt geboten. Dadurch wird die Zukunft dunkel. Herr, warum kann ich jetzt nicht mit dir gehen? Vielleicht kennen Sie eine solche Stunde in Ihrem Leben, in der Sie die Sehnsucht hatten, mit Gott weiterzukommen, wo Sie alles dran gesetzt hätten und bereit gewesen wären, alles zu geben, könnten Sie jetzt mit Gott weiterkommen. Was nützt da ein später einmal? Wirst du mir folgen. Jetzt lebe ich. Und jetzt will ich mit dir leben, Gott. Jetzt bin ich bereit, mein Leben für dich zu geben. Und gerade jetzt erlebe ich dieses Du kannst es nicht. Vielleicht gibt es nichts Schlimmeres im Leben, als das zurückgewiesen werden. Vielleicht haben wir im Tiefsten davor Angst, dass der Gott, der uns ein halbes Leben lang eingeladen hat, uns fast gedrängt hat, einmal sagt, nein. Dass er unsere Hingabebereitschaft zurückweist, als unfähig. Vielleicht haben Menschen diese große Angst für ihre Zukunft überhaupt einmal nicht fähig zu sein. Wofür? Für das Leben? Für die anderen? Nicht gebraucht zu werden? Es wäre der Abgrund der Sinnlosigkeit, der sich da vor uns auftut. Aber vielleicht sollten wir genauer hinhören. Dieses, du kannst es jetzt nicht, aber du wirst es später tun können, ist nicht zu verwechseln mit unserem, ich tue es jetzt nicht, aber später werde ich es tun. Es läuft dem geradezu entgegen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind den großen Wunsch hatte, mit meinem Vater auf Reisen zu gehen. Mein Vater war oft unterwegs. Wie gerne wäre ich mit ihm gegangen. Und es war schwer, entgegenzunehmen, dass er sagte, mein Sohn, du kannst jetzt nicht mitgehen. Aber später einmal konnte ich ahnen, dass ich tatsächlich einmal mit ihm viele hundert Kilometer reisen würde, unterwegs sein würde mit ihm. Es ist ein Unterschied, ob ein ängstliches, rebellisches Herz sagt, Nein, jetzt will ich nicht. Später will ich, vielleicht. Oder ob die große Liebe zu uns sagt, jetzt kannst du nicht, aber später wirst du können. Das eine, das, ich will jetzt nicht, aber später will ich vielleicht einmal, verschließt uns die Zukunft. Dieses vielleicht später kommt nie. Sehen Sie, das ist der Hohn der jährlichen Vorsätze an Silvester. Und nicht umsonst haben die Alten früher gesagt, dass der Weg in die Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Aber wenn man uns auch die noch nimmt, was bleibt dann übrig? Dieses menschliche jetzt nicht, später einmal, kommt nie. Demgegenüber steht ein göttliches, du kannst jetzt nicht. Später wirst du können. Das öffnet uns Zukunft. Wie könnte dieses Geheimnis im Leben des Petrus ausgesehen haben? Ich möchte Ihnen das an zwei Seiten zeigen, eine psychologische und eine theologische Seite, obwohl es mir zutiefst widerstrebt, die beiden zu trennen. Tröstlich vielleicht, dass beides in der Bibel steht. Das erste ist, du kennst dich nicht, Petrus. Die mangelnde Selbsterkenntnis des Glaubenden verschließt ihm die Zukunft Gottes. Darum ist so viel Glaube, so viel Selbsttäuschung. Wir kennen uns nicht. Und am allerwenigsten kennt sich der fromm sich selbst bestätigende Mensch, der sich auch noch durch seinen Glauben in seiner Selbsttäuschung bestätigen lässt. Wenn ein so getäuschter Mensch aufwacht, schlägt sein Glaube leicht um in Bitterkeit. Und es ist wohl etwas vom Erschütterndsten im Leben, enttäuschten Christen zu begegnen. Sie sind fast immer verbitterte Menschen. Natürlich sind sie von Menschen enttäuscht. In Wahrheit sind sie von sich selbst enttäuscht. Und sie sehen an dem Verhalten des Petrus, wie wenig es nützt, wie wenig es zur Selbsterkenntnis führt, einem Menschen zu sagen, was er kann und was er nicht kann. Jesus sagt Petrus die Verleugnung voraus. Aber dieses Sagen, dieses Voraussagen öffnet Petrus keine Zukunft, öffnet ihm nicht so viel Selbsterkenntnis, erreicht ihn nicht. Dabei müssen wir noch nicht einmal in die Bibel schauen. Wie viel ist uns gesagt worden in unserem Leben von gutmeinenden Menschen? Eltern gehören ja auch zu den gutmeinenden Menschen. Aber es erreicht unser Innerstes nicht. Wissen allein über sich selbst, Wissen von anderen, die es besser wissen, und die wissen es ja fast immer besser, ist keine Erkenntnis meiner selbst. Erkenntnis meiner selbst erfahre ich nur im Erleben meiner selbst, nicht im Wissen. Petrus hat seine Unfähigkeit im Glauben nicht geglaubt. Erst als er sie erfahren hat, fielen ihm die Worte ein, die über ihn gesagt waren. Aber vielleicht fiel ihm dann auch das andere Wort ein und hat ihm das Leben gerettet. Dieses Schlüsselwort später. Es gibt für mich ein Später. Und in keinem Augenblick brauchen wir dieses Wort brennender als in der Stunde unserer Selbsterfahrung und damit unserer Selbsterkenntnis. Denn Selbsterfahrung mag uns nicht nur unsere Grenzen zeigen, unsere Unfähigkeiten auftun, sondern uns auch noch unserer Zukunft berauben, weil wir in der Selbsterfahrung unserer Sicherheiten beraubt werden. Unsere Sicherheiten für morgen, unserer Zukunft beraubt werden. Indem konfrontiert werden mit unserer Unfähigkeit, was bleibt noch? Wenn er mich nicht braucht oder brauchen kann, was bleibt noch? Wenn er meine Hingabe zurückweist, was bleibt noch? Und wenn ich dann erst auch noch erfahre, dass er recht hat, was bleibt dann? Die Lebenskraft vieler Menschen ist der Kampf gegen die Meinung der Umgebung über sie. Sie wollen ihre Umgebung, vielleicht ihren Eltern, das Gegenteil beweisen von dem, was über sie gesagt worden ist. Sie wollen es den anderen zeigen. Ihre Kraft ist eine Kraft gegen. Und wenn das zusammenbricht, was bleibt da noch? Für andere ist ihre Lebenskraft und Selbstbehauptung das sich selbst beweisen. Sie müssen sich beweisen. Aber wenn sie in die Situation kommen, in der sie ihre eigenen Beweise nicht mehr glauben können, weil die Erfahrung ein deutliches "Du kannst nicht" spricht, was dann? Was hat ein Mensch noch für eine Zukunft? In einem Tode, in dem er das "Du kannst nicht" erlebt? In einem solchen Augenblick mag einen Menschen retten dieses Wort Jesu über seinem Leben. Es gibt für dich ein Morgen, für dich. Es gibt für dich ein Später, wenn die Welt deiner Sicherheiten, deiner Gewissheit und deines Glaubens zusammenbricht. Es gibt für dich ein "Du wirst mir folgen". Schauen wir uns die theologische Seite an. Vielleicht ist die schärfste Spitze gleichzeitig diese winzige Öffnung für die Zukunft und für das Einsichtnehmen in diesen Zusammenhang des Textes. Die Stelle, an der Petrus sagt: "Ich möchte mein Leben für dich geben." Petrus kann erst sein Leben für Jesus geben, nachdem und daraufhin, dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat. Das größte Problem für einen glaubenden Menschen ist, dass er Jesus nicht für sich sterben lassen kann, sondern für ihn sterben will. Das größte Problem ist unser Bedürfnis nach Sicherheit in diesem Leben und nach Zukunft aus dem heraus, was wir füreinander, für die Welt und für Gott tun wollen. Und die Angst, das könnte nicht genügen. Die Angst, das könnte nicht ausreichen. Es könnte zurückgewiesen werden. Kann man einen Menschen tiefer beleidigen als seine Bereitschaft zur Hingabe seines Lebens zurückzuweisen und ihn an dieser Stelle für unfähig zu erklären? Petrus kann erst sein Leben für Jesus hingeben, nach dem und daraufhin, dass Jesus sein Leben für ihn gab. Ich muss Ihnen sagen, dass ich zwar aus dem Mund gläubiger Menschen sehr viel dieses Jesus ist für mich gestorben gehört habe. Aber ich kann es nicht glauben. Oh, nicht, dass er für sie gestorben ist, kann ich nicht glauben, das schon. Aber ob es die Leute glauben, was sie sagen, dessen bin ich mir oft gar nicht so sicher. Denn dieses für mich von ihm ist eine Unfähigkeitserklärung all dessen, was ich für ihn tun kann. Das würde ja nun tatsächlich heißen, dass das ganze Wertsystem auf den Kopf gestellt wird. Mein Selbstwertsystem. Das würde ein Ausgeliefertsein bedeuten. Denn dieses, er ist für mich gestorben, ist nicht ein auch noch und unter anderem, sondern wird von der christlichen Kirche verkündigt und geglaubt als Grund ihres Lebens. Als Grundlage ihrer Existenz und nicht das, was sie füreinander tun. Einmal sollen sie erkannt werden, das steht in dem Vers vorher, an der Liebe, die sie untereinander haben. Einmal sollen sie an dieser Liebe erkannt werden. Aber diese Liebe gibt es nicht aus ihnen, sondern nur von ihm. So wie er sie geliebt hat. Dieses Halt, mit dem Jesus dem Jünger begegnet ist, bedeutet ein Innehalten in meinem Glauben, in meiner Nachfolge, in meinem Vorwärtsdrängen, in meiner Hingabe und Dienstbereitschaft, mit der wir vielleicht auch in das neue Jahr schon längst und ungeprüft eingestiegen sind. Es bedeutet ein Innehalten, um zu hören und zu schauen und zu sehen und zu erleben, was er für dich tut. Dass er sein Leben für dich gegeben hat, das scheint etwas vom Schwersten zu sein, dass wir den Tod Christi als ein für uns sein Gottes erleben. Erleben wir das Kreuz Christi nicht immer noch und immer wieder als ein gegen uns sein, das immer neue Energien und Aktivitäten in uns auslöst? Gibt es etwas, dem wir mehr entfliehen möchten als dem Schuldigsein vor Gott, dem Bedürftigsein vor Gott? Wollen wir nicht im Grunde so leben, dass wir ihn nicht brauchen? Wir kommen von Weihnachten her und wir gehen auf Ostern zu. Vielleicht ist das nicht ganz zufällig. Im Ablauf des Kirchenjahres, dass der nächste Schritt der gekommenen Liebe, der fleischgewordenen Liebe Gottes in Jesus Christus, in dieser Welt, ein Schritt auf Ostern hin ist. Dahin ist er unterwegs. Wenn Sie ihn fragen, wo gehst du hin, Herr? Dahin geht er. Und das ist sein für uns sein. Und wir wollen nicht nachstürmen. Oder vielleicht doch, stürmen wir. Gehen wir. Wagen wir, was wir können. Trauen wir es uns zu. Aber nehmen wir in dem Weg, den wir unter die Füße nehmen, sein Wort mit. Und wenn wir nicht einmal nur mit dem Kopf dann hören, du kannst jetzt nicht, sondern mit dem Herzen erleben, dass wir an der Wand stehen und wirklich nicht können. Wenn unsere Welt wirklich zusammenbricht und unsere Zukunft sich wirklich verschließt, dass wir dann sein Später hören und seine Auferstehung erleben. als seine Zukunft, die er uns auftut. Amen. Jesus, wir fragen nach der Zukunft. Wir fragen nach dem Weg. Wir wollen uns nicht treiben lassen und getrieben werden, nicht wissend, wohin wir gehen. Wir möchten unseren Weg mit Gewissheit gehen können, woher diese Gewissheit auch kommen mag. Vergib uns, dass wir in der Angst, in der Hilflosigkeit, in unserer Bedürftigkeit nach so vielen Sicherheiten greifen und sie festhalten und dadurch unsere Zukunft verschließen. Ich bitte dich um das Vertrauen unter uns, um ein neues, waches und helles Vertrauen zu dir. Auch die Zurückweisung anzunehmen und auszuhalten. Den Weg mit dir zu wagen, auch dann und dort, wo unsere Gewissheiten sich als vergänglich erweisen, als nicht tragfähig, als nicht zuverlässig. Und ich bitte dich um deiner selbst willen, um deines Wortes, um deiner Liebe willen, zu der du uns berufen hast. Herr, erweise dich an uns als der Lebendige. Du gehst deinen Weg, Herr. Du gehst ihn für uns und nicht von uns. Und was immer wir erleben mögen als Trennung von dir, lass uns erleben, dass auch die Trennung zu unserem Heil ist. Lass uns erleben, dass auch die Dunkelheit und Zerbrechen zu unserem Heil ist, dass wir dich als den Gekreuzigten erfahren für uns und sich uns Heil und Leben auftue, mitten in dieser unheilvollen Welt. Amen.